Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Habe ich Ihre Neugier geweckt, liebe Hörerinnen und Hörer? Das Thema bzw. der Titel unserer Sendung lautet »Das Ende der Nacht – Lichtverschmutzung«. Unser erster Experte, der Licht ins Dunkel bringt, ist Leiter der Volkssternwarte München. Die Volkssternwarte wurde 1947 gegründet. Sie gehört heute zu den größten und bekanntesten Sternwarten in Deutschland. Unter anderem verfügt sie über große Fernrohre, ein Planetarium, Vortrags- und Ausstellungsräume, eine umfangreiche Bibliothek, Laboratorien und Werkstätten. Es werden Nachmittags- und Abendführungen für Erwachsene und Kinder angeboten. Herr Dr. Benjamin Mirwald studierte an der Uni Regensburg Physik und promovierte im Fach Wissenschaftsgeschichte. Seit Juli 2015 ist er Leiter der Volkssternwarte. Und er ist zu uns ins Studio gekommen. Kollegin Eva Dutz führt das Interview. Ich begrüße nun herzlich Herrn Dr. Benjamin Mirwald und Kollegin Eva Dutz. Und Martin Hensel ist auch dazu gekommen.
Ja, Herr Dr. Mirwald, herzlich willkommen auch von mir im Studio. Sie leiten seit über zwei Jahren die Volkssternwarte und beschäftigen sich dadurch tagtäglich mit dem Universum. Was fasziniert Sie beim Blick in den Himmel?
Mich faszinieren persönlich jetzt am meisten bestimmte Ereignisse. Also wenn zum Beispiel der Mond nah zusammen mit einem Planeten sichtbar ist, wenn das ein schöner Anblick einfach ist, zum Beispiel in der Morgen- oder Abenddämmerung. Sowas finde ich jetzt persönlich am ästhetischsten, aber es gibt im Bereich der Hobbyastronomie auch Leute, die sind ganz verrückt nach Galaxien, andere kennen alle Sternhaufen auswendig. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, sich auszutoben.
Die Natur auf der Erde, das ist für uns ganz offensichtlich, verändert sich einerseits durch natürliche Einflüsse oder auf natürliche Weise, andererseits auch durch menschliche Umwelteinflüsse. Wie hat sich der Himmel verändert, seitdem Sie ihn beobachten?
Ich beobachte so seit Anfang der 90er Jahre bewusster den Himmel. Und bei mir waren am meisten die Wohnsitzwechsel verantwortlich dafür, dass sich der Himmel verändert hat. Also ich bin in der Nähe von Kelheim, in Kelheim aufgewachsen, in der Nähe von Regensburg, eine Kleinstadt, die noch sehr gute Lichtverhältnisse hat für die Astronomie, sehr dunklen Himmel. Ich bin mit der Milchstraße aufgewachsen. Heute sehe ich sie im Alltag natürlich überhaupt nicht mehr als Einwohner von München. Und was aber damals auch in den 90er Jahren schon sehr aufgefallen ist, auch mir dann im Laufe der Jahre, dass gerade im Sommer oft so eine Schleierbewölkung, so eine hohe Cirrusbewölkung dann zu sehen war, die sich auch in den Abend rein fortgesetzt hat. Ich glaube, im Moment ist auch noch immer so im Sommer, dass diese Bewölkung in der Nacht dann meistens zurückgeht. Aber das verhindert schon mal so die Beobachtungen, die ich gerade am Anfang erwähnt habe, also die richtig schönen Ereignisse, wo man eine ganz schmale Mondsichel zum Beispiel sehen kann. Die sind natürlich schon mal dadurch gestört, dass diese Cirrusbewölkung dann stärker zugenommen hat. Und jetzt hat uns in der Sternwarte auch vor kurzem ein Experte bestätigt, dass die hauptsächlich auf den starken Flugverkehr zurückgeht. Das ist eine Sache, die in den letzten Jahren ganz besonders mich jetzt sozusagen beeinflusst hat oder die mir besonders aufgefallen ist.
Grüß Sie, Herr Dr. Mirwald. Ich schalte mich jetzt auch mal ein, weil ich habe mich jetzt gerade an meine eigene Kindheit zurückerinnert gefühlt und weiß, wie wir in der Schule eben zum Abitur, das war eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, über das Thema Lichtverschmutzung angefangen haben zu sprechen. Da wurde das so erstmals oder kam es ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ist es tatsächlich so, dass man seit der damaligen Zeit es intensiver beobachtet oder war das schon viel früher Thema?
Na, Thema war eigentlich die Lichtverschmutzung, ohne dass es das Wort gab, seit etwa 100 Jahren schon oder vielleicht ein bisschen mehr als 100 Jahren mit dem Aufkommen der Straßenbeleuchtung, also zuerst natürlich mit Gas. Es gab ja dann Ende des 19. Jahrhunderts schon effektivere Gasbeleuchtung, bevor dann die elektrische Beleuchtung sich durchgesetzt hat. Und in der Zeit sind die Forschungssternwarten aus den Städten rausgezogen, beziehungsweise die Neugründungen wurden natürlich auf Berge verlagert. Mittlerweile geht man ja nicht mehr nur in die Mittelgebirge oder in die Alpen, sondern auf in entlegene Regionen wie Chile, in die Anden oder auf Inseln wie die Kanaren oder sowas. Und in der Zeit sind dann auch die Volkssternwarten entstanden, witzigerweise. Denn die Forschungssternwarten waren ja nicht mehr in den Stadtzentren oder nicht mehr in den Innenstädten erreichbar, sodass eben für die wachsende Menge der Astronomieinteressierten eigene Einrichtungen gebraucht wurden.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass das Thema Lichtverschmutzung geografisch sehr unterschiedlich ist. Können Sie unseren Zuhörern eine Einschätzung geben oder einen Überblick, wo Lichtverschmutzung in Deutschland, aber auch global gesehen am verbreitetesten ist?
Ja, es ist eigentlich ein ganz einfacher Zusammenhang. Je größer die Metropole, je mehr Menschen auf einem Fleck wohnen, desto mehr Lichtverschmutzung. Und in Deutschland kann man sich es dann natürlich ausrechnen. Brandenburg hat sehr dunkle Gebiete noch, auch Niederbayern hat sehr dunkle Gebiete, auch in den Alpen gibt es sehr dunkle Stellen. Und München und Umgebung ist hell, Berlin ist sehr hell, Hamburg natürlich auch, das ganze Ruhrgebiet ist wahnsinnig hell. Da kommt es dann natürlich ein bisschen auf lokale Besonderheiten an, wie der Himmel wirklich auch wirkt. Aber was man objektiv am Himmel sehen kann, ist vor allem eben von der Einwohnerdichte abhängig. Und das ist auf der ganzen Welt eigentlich fast gleich. Es gibt ein paar Länder, ja, wo dann natürlich noch mehr Licht vielleicht gemacht wird als in anderen Ländern. Aber groß sind die kulturellen Unterschiede dann nicht.
In der Vorbereitung der heutigen Sendung war ich gewissermaßen schon erschrocken, wie hell es denn tatsächlich ist. Also selbst in Gegenden, das Oberland, das bringt man jetzt nicht so unbedingt mit Lichtverschmutzung in Zusammenhang, aber selbst dort, wenn man sich Nachtaufnahmen anschaut, ist es erstaunlich oder erschreckend hell. Würden Sie das teilen? Es ist ja jetzt eine Laienauffassung, die ich hier vertrete.
Naja, es gibt ja auch Untersuchungen mittlerweile. Es ist wissenschaftlich schon ziemlich durchdrungen, das ganze Gebiet, wie hell denn der Himmel ist. Man kann mit Satellitenmessungen arbeiten, man kann vom Boden aus Messungen machen. Es gibt ganz kleine Kästchen, die sind so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und die sind jetzt auch die letzten Jahre weiter und weiter verbreitet worden. Viele Hobbyastronomen haben auch mitgeholfen, so in einer Art Citizen Science Projekten. Dieser Forschungsverbund Verlust der Nacht hat da viele Daten gesammelt. Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, also in Deutschland gibt es keinen Fleck mehr, der von Lichtverschmutzung nicht betroffen ist. Also natürlich nicht, den Sternenhimmel gibt es eigentlich bei uns in Mitteleuropa überhaupt nicht mehr. Es ist eine verschiedene Abstufung, wie stark die Lichtverschmutzung sich auswirkt. Aber es gibt auch nur noch ganz wenig Gebiete, wo man nur am Horizont Lichtverschmutzung hat.
Also das ist ja eine spannende Frage. Sie messen Dunkelheit. Wie misst man denn Dunkelheit?
Es ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Also Satelliten schauen einfach auf die Erde runter und können dann messen, wie viel Licht sie von der Erdoberfläche erreicht. Es gibt im Internet ganz viele Videos von der ISS zum Beispiel aufgenommen, ne, wo sich dann die hellen Städte natürlich abzeichnen als Flecken, als ganz helle Flecken. Und vom Boden aus ist es eigentlich nichts weiter als ein lichtempfindlicher Sensor, den man natürlich eichen muss. Aber mit der digitalen Technik, mit Halbleitern ist es eigentlich kein Problem. Das ist sehr stabil und verlässlich.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Zunahme der Lichtverschmutzung in den letzten Jahren geradezu dramatisch war. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für diese Zunahme?
Die Hauptgründe sind erstmal natürlich, dass die Beleuchtung effektiver wird und damit kostet es natürlich weniger, Lampen anzuschalten und vielleicht auch dann die ganze Nacht leuchten zu lassen. In vielen Fällen ist ja, wenn man sich mit dem Problem auseinandersetzt, dann sehr unverständlich, warum brennen diese Lampen denn die ganze Zeit? Aber die Stromkosten sind einfach durch Entwicklungen wie LED-Technik so gesunken, dass sich halt viele Betreiber keine Gedanken machen. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, und der ist, dass zu wenig auch darüber nachgedacht wird, wie man denn die Beleuchtung effektiv ausrichten kann, dass das Licht also nur dorthin kommt, wo man es wirklich braucht, statt sozusagen eine kugelförmige Leuchte überall hinleuchten zu lassen.
Das heißt also nicht nach oben ins All hinleuchten, wo es eigentlich niemandem was bringt, sondern dorthin, wo man hingucken muss, wo es hell sein muss, also dort, wo man den Fuß hinsetzt auf dem Boden.
Ja, so ist es. Ja.
Was wären dann die Hauptlichtquellen?
Also für die Lichtverschmutzung ist aus meiner Sicht vor allem verantwortlich, wenn irgendwas direkt nach oben leuchtet. Das sind vor allem ungerichtete Werbebeleuchtungen, ganz massiv, das sieht man dann auch tatsächlich, die stören dann richtig, wenn man zum Beispiel mit dem Fernrohr was am Himmel anschauen will. Es ist nicht nur immer so ein Schleier, so ein heller Schleier, sondern es gibt auch wirklich Scheinwerfer, die dazu gedacht sind, nur in den Himmel zu strahlen. Die heißen dann zum Beispiel Skybeamer. Die machen auch natürlich sehr störende Lichtverschmutzung. Und Straßenbeleuchtung ist, je nachdem, wie die Lampen aussehen, ein größeres oder kleineres Problem.
Würden Sie sagen, da ist jetzt München eher auf der guten oder eher auf der schlechten Seite dabei? Weil es gibt ja wohl doch deutlich Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden.
Ich kann es jetzt nur subjektiv beurteilen, denn natürlich kennt man nur so die persönlichen Wege. Da sehe ich wenig Lampen, die ungerichtet leuchten. Das ist vor allem in der Innenstadt und in manchen Parks ein Thema, finde ich, in München, dass man so Kugelleuchten hat. Und da kann man vielleicht auch mit ganz einfachen Mitteln anfangen, denn ich glaube, am Marienplatz, da könnte man einfach alle Straßenlampen ausschalten und es wird fast gar keinen Unterschied machen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Lichtverschmutzung zunimmt, wo sie besonders stark ist, was für Gegenmaßnahmen Sie vorschlagen würden. Ist denn aus Ihrer Sicht auch die Politik gefordert?
Das ist jetzt eine Sache, zu der ich jetzt nicht unbedingt als Leiter der Volkssternwarte antworten würde, sondern da kann ich jetzt nur meine Privatmeinung wiedergeben. Denn wir haben da noch nicht so ausführlich in der Volkssternwarte darüber diskutiert, dass wir eine abgestimmte Haltung hätten oder sowas. Aber ich denke, der Haupteinfluss auf die Helligkeit, der kommt natürlich auch von politischen Vorgaben. Denn im Moment die ökonomische Situation ist ja, dass Beleuchtung sehr, sehr günstig ist. Das heißt, da wird sich nicht viel tun, ohne dass das thematisiert wird in irgendeiner Form. Und ich denke, da kann man schon auch auf großes Verständnis stoßen von vielleicht bisher Betreibern von hellen Lampen. Und ich denke, man muss auch ein bisschen versuchen, da den Vergleich mit anderen, störenden Einflüssen vielleicht auch zu ziehen. Also bei Lärm ist es, glaube ich, fast keine große Diskussion, dass das ein Problem darstellen kann. Die Maßnahmen sind wieder eine andere Geschichte, aber so weit sind wir bei Licht jetzt noch nicht. Obwohl die Forschungen auch relativ eindeutig in die Richtung weisen, dass es eben auch für Lebewesen ein Problem ist. Nicht nur für Menschen, sondern für das ganze Ökosystem.
Wenn ich jetzt Dunkelheit als Münchner erleben will und nicht Lust habe, in den Keller zu steigen, wohin könnte ich denn fahren, einen Ausflug ins Dunkle machen?
Also in München ist die Situation eigentlich eindeutig. Man muss nach Süden. Und ob es jetzt dann eher Südosten oder Südwesten ist, spielt eigentlich keine so große Rolle. Einfach die größeren Städte im Umland meiden, also vielleicht nicht unbedingt Richtung Landsberg fahren oder nicht unbedingt Richtung Bad Hölz, also in die Städte, sondern in deren Umgebung vielleicht eher. Ich würde jetzt sagen, man kann das vor allem im Sommer schön mit Ausflügen an die Seen verbinden. Also nur kleine persönliche Erfahrung, Sternschnuppen gucken auf der Ilka-Höhe beim Starnberger See ist zum Beispiel eine sehr nette Geschichte. Und dort ist es wenigstens noch so dunkel, dass man auch die Milchstraße schön sehen kann. Solche Orte sind ja zum Glück auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann noch ganz gut erreichbar in München.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, es gibt eben Initiativen zur Messung der Dunkelheit, es gibt ja aber auch Initiativen zum Schutz der Dunkelheit. Und da ist uns in der Vorbereitung der heutigen Sendung der Begriff Lichtschutzgebiete untergekommen. Vielleicht könnten Sie uns mal erklären, was das eigentlich ist und welche Unterschiede es da geben.
Das hat damit zu tun, dass so vor 20 Jahren, als sich die ersten Initiativen gebildet haben, um die Dunkelheit zu bewahren, man sehr schnell gemerkt hat, man muss international arbeiten. Und deswegen wurde dann die International Dark Sky Association gegründet, die eben verschiedene Prädikate vergibt. Also wenn eine Gemeinde oder eine Region interessiert ist, dunklen Himmel zu bewahren, dann kann sie sich bewerben, eine Dark Sky Community zu werden zum Beispiel. Da gelten dann bestimmte Kriterien, wann man sich so nennen darf. Oder man kann auch eine Dark Sky Reserve werden. Und sowas kann man dann natürlich ins Deutsche auch übersetzen. Kann man Lichtschutzgebiet dazu sagen oder man kann Sternenpark dazu sagen. Und dort ist es dann eben so, dass die Kommunen oder also die Entscheidungsträger, die eben für diese Region sprechen können, bestimmte Pläne auch machen müssen und Schritte eben zur Umsetzung auch treffen müssen. Man muss auch eben nachweisen, wie man versucht hat, die Beleuchtung zu regulieren. Man muss Messungen nachweisen, dass der Himmel wirklich so dunkel ist, wie man das anstrebt. Und dann gibt es eben dieses Prädikat und man kann damit auch Werbung machen zum Beispiel.
Gibt es da Kommunen hier in Oberbayern, die sich da schon drum bewerben oder das erfolgreich absolviert haben?
Ja, wir hatten in der Volkssternwarte mal Anfragen von verschiedenen Landkreisen, eher so im Süden. Ich denke, das sind laufende Verfahren, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wer es genau war. Und ich bin auch nicht sicher, ob das letztendlich dann auch verwirklicht wird. Aber was jetzt auf jeden Fall, denke ich, auch öffentlich bekannt ist, ist, dass in der Region Miesbach versucht wird, auch den Himmel, dunklen Himmel und das Erlebnis Sternenhimmel auch für touristische Veranstaltungen zu nutzen. Also es geht in die Richtung, auch wenn sich jetzt vielleicht nicht so viele Regionen da schon um ein bestimmtes Prädikat beworben haben.
Die Rhön ist aber, glaube ich, schon, jetzt sagen Sie es, wie heißt es richtig, Lichtschutzgebiet oder Reserve? Oder?
Ja, also was es genau ist bei der Rhön, müsste ich auch nachschauen. Und es gibt das Westhavelland noch als Sternenpark. Also es gibt schon zwei große oder vielleicht sogar drei große Gebiete in Deutschland, die so als Region mit dunklem Himmel sich auch etabliert haben, kann man sagen.
Vielleicht richten wir den Blick noch in die Zukunft. Gibt es denn eine Dark Future für die kommenden Generationen? Also man kann ja feststellen, dass Kinder immer seltener in den Himmel schauen. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht wichtig, dunkle Orte zu bewahren und auch die Kinder, den Kindern zu zeigen, warum der Himmel schön ist?
Naja, es hat damit zu tun, dass wahrscheinlich schon viele Herausforderungen, denen die Menschheit gegenübersteht, erfordern, dass man das auch naturwissenschaftlich versteht. Ja, es ist jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube, das ist schon wichtig, also die Menschen dafür zu interessieren, wie läuft es in der Natur ab. Und um die Begeisterung zu wecken, ist die Astronomie eine der effektivsten Wissenschaften, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite ist auch der Blick in den Himmel was uns lehren kann, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Also Sterne scheinen alle gleich weit weg zu sein. In Wirklichkeit sind sie natürlich ganz verschieden weit weg. Ja. Diese Gedanken, die glaube ich, die sprechen schon dafür, dass wir einen natürlichen Sternenhimmel bewahren sollten. Die Ästhetik ist natürlich auch ein ganz, ganz schlagendes Argument, finde ich. Denn ich denke, man kann viel schlechter über den eigenen Platz in der Natur nachdenken, wenn man jetzt die Natur gar nicht mehr so erfahren kann. Und zur Natur gehört eben auch der Sternenhimmel dazu. Ja, und ich denke, es wird ja auch später noch thematisiert, was die ganz direkten Auswirkungen auf Menschen und auf die Umwelt sind. Ich finde, es ist auch fürs historische Verständnis zum Beispiel wichtig, dass man sich wirklich Dunkelheit mal vorstellen kann. Also wie Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt haben, kann man sich eigentlich nur vorstellen, wenn man weiß, wie dunkel es in der Nacht wirklich werden kann.
Aber es gibt ja wohl Untersuchungen, die belegen oder zu dem Ergebnis kommen, dass immer weniger Kinder in den Himmel schauen und als Reaktion darauf werden jetzt neue Sternenbilder entworfen, die an irgendwelche Fernsehserien oder das Space Shuttle erinnern. Was halten Sie davon?
Das machen wir ja schon ganz lang in den Volkssternwarten, dass man seine eigenen Sternbilder erfinden kann. Es war übrigens auch, also es ist nicht nur eine beliebte Aktivität für Kinder, auch viele forschenden Astronomen haben ihre eigenen Sternbilder erfunden. Zum Beispiel gab es mal den französischen Astronomen Lacaille, der unbedingt eine Katze in den Sternenhimmel setzen wollte, hat die dann auf seine eigenen Sternkarten eingezeichnet, nur leider wurde die Katze nicht übernommen von der Internationalen Astronomischen Union dann später.
Ganze Mühe umsonst.
Ja, leider. Und mittlerweile ist der Sternenhimmel aufgeteilt, also offiziell werden die Sternbilder nicht mehr erweitert, aber das muss einen nicht abhalten, seine eigenen Sternbilder zu erfinden.
Haben Sie auch ein eigenes Sternbild erfunden oder haben Sie ein Lieblingssternbild?
Ich mache das immer wieder neu. Also jedes Mal, wenn ich wieder in den Himmel schaue, dann suche ich mal nach neuen Mustern auch.
Zeichnet man die sich dann auf? Oder wie geht das?
Ja, also man kann die aufzeichnen. Also im Prinzip einfach in diesen Sternenmustern kann man versuchen, eine Figur zu finden. Ich finde dann im Sommer zum Beispiel den Delfin ganz nett, der da über den Himmel schwimmt. Und so kann man das mit vielen verschiedenen Sterngruppen machen.
Normalerweise richtet man seine Wünsche an den Himmel. Was würden Sie sich für den Himmel der Zukunft wünschen?
Ja, nicht nur weniger Lichtverschmutzung, sondern auch weniger Weltraumschrott. Finde ich es auch nochmal ein Thema, das eine Sendung vielleicht wert wäre. Denn
demnächst kommt ja was von oben, aber wir sind nicht betroffen.
Ja, zum Glück. Denn ich denke, wir wären wahrscheinlich, vielleicht hat die Menschheit eine Zukunft in den Sternen tatsächlich, dass man auch wirklich mal die Erde verlassen muss oder zumindest Missionen irgendwo hinschickt und das Ganze auch nutzen will. Und wenn man den Himmel auch für die Menschheit nutzen will, dann sollte man ihn so bewahren, dass wir ihn auch gut beobachten können.
Vielen Dank. Ich selber habe sehr viel gelernt heute Abend mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube, der Tipp, rauszugehen in der Nacht und mal den Blick nach oben zu richten, das ist gut.
Ich bin auch immer wieder überrascht. Also auch wenn man sich die Zahlen anschaut, dass jetzt 60% der Mitteleuropäer keine Milchstraße mehr sehen können, das hat mich tatsächlich auch in der Vorbereitung zur Sendung etwas erschreckt. Denn ich dachte, es gäbe noch mehr dunkle Flecken.
Hauptsache, wir haben keine dunklen Flecken. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr.
Vielen Dank auch für die Einladung.